Also sagen, um 1800 beginnt die Romantik. Vorher war die Klassik. Die Romantik hatte das große Thema, das Weltall und ich. Die Natur und meine Seele. Das muss man sich klar machen. Wenn das Thema der Christenheit ist, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide in Jesus, dass da eine riesengroße Spannung ist. Der Romantiker sagt, die ganze Weltall vereint sich in meiner Seele. Ich empfinde die ganze Schöpfung, die Natur, engst verbunden mit mir. Und Christen sagen, seit dem Sündenfall ist die große Trennung da. Und Jesus ist der Versöhner, der mich mit Gott versöhnt. Und mitten in dieser Zeit haben wir Ludwig Hofacker als Verkündiger des Evangeliums, der auch zu Beginn seines Lebens angesteckt war von dieser romantischen Stimmung und dann gesagt hat, ich will ganz entschieden, ganz einseitig werden. Ich kann zu Gott nur kommen durch Jesus, den Versöhner. Dadurch ist die Verkündigung von Hofacker so interessant. Aber es kommt noch ein zweites dazu, zu der Romantik, die übrigens, wenn Sie über Albert Knapp gesprochen haben, natürlich den jungen Albert Knapp mitgerissen. Wirklich Dichter durch und durch. Aber es kommt zu der Romantik noch eine riesengroße Begeisterung hinzu nach den Befreiungskriegen. Ich danke, dass all die Karten hier hängen. Es gibt ja gewisse Schicksalsstunden der Menschheit. Ja, die schöne Karte, die verlockt mich. 1494 haben Portugal und Spanien, das ist alles schön. Jetzt beim Weltgebetstag der Text hat man aber noch gegessen, die Hündlein von den Großen, die wir hier haben. Ist im Vertrag von Tordesillas, bloß dass Sie mal den Namen hören. Damals hat Spanien die Welt beherrscht. Kaiser Karl V. war der Kaiser, in dessen Reich nie die Sonne unterging, weil er überall in der Welt Besitzungen hatte. Immer mal hat er, wo die Sonne geschien. Und er hat sich mit Portugal, das kleine Portugal, wo jetzt der Omnibus in Ruhr gefallen ist, und Spanien war die Weltmächte, war die Seefahrer. Und die hat sich entschieden, eine Grenze zu ziehen. Deshalb wird heute noch in Brasilien Portugiesisch gesprochen, während in Chile, Peru und so weiter Spanisch. Von Tordesillas auf die Welt geteilt und die Spanier haben gesagt, ihr Portugiesen könnt ja da unten euch Kolonien suchen, deshalb bildet man rings um Afrika die kleinen portugiesischen, aber wichtigen Kolonien. Angola war portugiesisch, aber dann auch in Indien, Goa. 1494. Aber man könnte auch vorher noch sagen, der große Ansturm des Islam um 700. Schicksalsstunde der Menschheit, die die Welt verändert hat. Die Pest um 1300, die ganz Europa ergriffen hat. Aber der 30-jährige Krieg war lange nicht so weltverändernd wie Napoleon. Deshalb bin ich froh, dass hier die Napoleon-Karte ist. Napoleon hat ja eigentlich geniale Idee gehabt, die erst wieder in unseren Zeiten aufgegriffen wurde, die Einigung Europas. Und wenn Sie mal bloß diese Karte ansehen, was das für Flicken, der ich war, vor Napoleon, die einzelnen Herrschaften, Besitztümer von Klöstern, und dann kommt Napoleon und all das, was violent ist, nimmt er unter seine Herrschaft all die Fürsten, die vorher so selbstständig waren, sich gestritten haben, württembergischen Kurfürst Friedrich lässt sich von Napoleon die Königswürde geben und kriegt dafür als Belohnung, wo er bloß das kleine Königreich gab, bis hin zum Bodensee, das hat Friedrichs Hafen, er hat endlich mal einen Hafen gehabt, wo er bloß den Lesenbach gehabt und ein bisschen Neckar, aber jetzt hat er den Hafen, Friedrichshafen. Aber man hat einfach der Napoleon hat diese geistlichen Besitztümer in Oberschwaben enteignet, all den Besitz der Klöster. Und dann ist dem König Friedrich gegeben. Wenn du mein Vasall, mein Verbündeter bist und mir 300.000 Soldaten lieferst mit dem Feldzug nach Russland, dann bist du König. Und die sind alle umgefallen. Was Hessen war und Westfalen, Rheinland, wird plötzlich dann der große Rheinbund in Westfalen, setzt Napoleon seinen Bruder Jerome als König ein. Und das Ziel ist bis 1813 Moskau. Also eine Einigung Europas, Italien war auch schon mit ihm verbündet. England hat er abgetrennt durch die sogenannte Kontinentalsperre, da war England. Deshalb tun sie bis heute schwierig bei der Europäischen Union mitzumachen. Distanz. Europe is Europe and England is England. Also wir sind für uns. Hat alles historische Wurzeln, aber im Grunde ein Recht zu schaffen, von Spanien bis Moskau. Und dieser Einigungsprozess ist zerbrochen, als Napoleon besiegt wurde vor Moskau durch den Winter, durch die Weite Russlands. Er hat sich vollständig übernommen gehabt und ist schon in diesem Winterfeldzug 1813/14 dann mit seiner glorreichen Armee untergegangen. 1813, dann die Entscheidungsschlacht bei Leipzig, Völkerschlacht bei Leipzig. Die Russen verbündet mit den Österreichern und Preußen schlagen endgültig Napoleon. Mit Mann und Ross und Wagen hat sie daher geschlagen. Man hat das Jubellied der Miriam, Schwester Moses, aufgenommen und hat gesagt, jetzt sind wir die Herren, wir haben es geschafft. Ich erzähle das Ganze, weil sich die Stimmung der Romantik verbündet hat mit diesem völkischen Siegesgefühl. Jetzt will ich Ihnen einfach ein paar Gedichte vorlesen. Nur dann werden wir Hofacker verstehen, was der für eine andere Botschaft hatte. Ernst Moritz Arndt, der später auch sehr schöne Glaubenslieder gedichtet hat, schreibt in einem Gedicht, wo dir Gottes Sonne zuerst schien, wo die Sterne des Himmels zuerst leuchteten, das ganze All da, Weltall, Schöpfung, wo seine Blitze dir zuerst die Allmacht Gottes offenbarten und seine Sturmwinde dir mit heiligem Schrecken durch die Seele brausten, da ist deine Liebe, da ist dein Vaterland. Nein, Gottes Winde brausen und mein Vaterland, Deutschland. Der gleiche Ernst Moritz Arndt schreibt in dem schönen Lied, der Gott, der Eisen wachsen ließ, der brauchte keine Knechte. Gott lässt Eisen da im Boden wachsen. Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß dem Mann in seine Rechte. Drum gab er ihm den kühnen Mut, den Zorn der freien Rede, bei mir manchmal auch in der Synode da gewesen, dass er bestände bis aufs Blut, bis in den Tod die Fehde. So wollen wir, was Gott gewollt, mit rechtem Treuen halten und nimmer im Tyrannen sollt, die Menschenschädel spalten. Im Sold von Napoleon Menschen. Doch wer für Tand und Schande ficht, den hauen wir zu Scherben, der soll im deutschen Lande nicht mit deutschen Männern erben. Lasst wehen, was nur wehen kann, Standarten wehen und Fahnen. Wir wollen heut uns Mann für Mann
zum Heldentode mahnen. Auf, fliege stolzes Siegsbanier voran den kühnen Reihen. Wir siegen oder sterben hier den süßen Tod der Freien. Das kann man, hält man fast nicht möglich. Das habe ich nur in der Schule gelernt, wenigstens im ersten Vers, der Gott Eisenwachsen ist. Oder Theodor Körner, auch ein Liederdichter jener Zeit der Befreiungskriege, von Lützows wildener, verwegener Jagd, das war so ein Reiteroberster, Lützow. Dritter Vers, die wilde Jagd und deutsche Jagd auf Henkersblut und Tyrannen, drum, die uns liebt, nicht geweint und geklagt, das Land ist ja frei und der Morgen tagt, und wenn wir's nur sterbend gewannen, und von Enkeln zu Enkeln sei's nachgesagt, das war Lützows wilde, verwegene Jagd. Mit einem Pathos sondersgleichen. Wir haben's geschafft, auch sterbend Deutschland zu befreien vom Tyrannen. Mit allem Pathos, dessen die Romantik fähig war, das gesagt, Begeisterung. Wir. Und daneben gab es die stille Romantik, und das müssen Sie auch wissen, die schöne stille Romantik. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viele Kindlein frühe stehen aus ihren Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb. Kennt auch dich und hat dich lieb. Schön. Hat an allen sein Wohlgefallen. Dann predigt plötzlich der Hofacker: Wir sind stinkende Madensäcke vor Gott, wenn wir keinen Erlöser hätten. Unsere Sünde schreit gen Himmel. Ist was dran, kennt auch dich und hat dich lieb. Aber es vertuscht auch viel. Also jetzt geben Sie das mal bloß zusammen, diese Stimmung der Romantik, die sich äußern kann, von dem Wilhelm Hay, Pfarrer in Thüringen, stammt auch das Lied: Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinem Scheine ein, das Christuskind leidet. Nicht der erhabene hohe Priester, der vor dem Vater um mich ringt, für mich kämpft. Das Christusbaby, das Süße. Es war ein Kampf der Geister. Das eine war religiös, christlich. Das andere war Christus Botschaft. Und ich sage es deshalb so ausführlich, weil wir heute in einer ganz ähnlichen Lage sind. Wir haben zwar keine Befreiungskriege, aber wir werden, erst unsere Nachkommen werden begreifen, was das Jahr 1989 war. Dass die Teilung der Welt in Ost und West zerbröselt ist, in Sozialismus und Kapitalismus. Und jetzt machen wir so, als hätten wir das alles geschafft. Und es ist, kommen Sie alle, wir haben eine schöne Plätze, vielleicht können Sie mal zuhören, eine Schläfrigkeit da und eine Behäbigkeit im deutschen Volk. Wir sind alle so mit uns zufrieden. Und der liebe Gott hat seine Freude an uns. Kann doch froh sein, dass wir wenigstens am Heiligen Abend im Gottesdienst gehen. Und deshalb ist immer wieder gut, sich an der Botschaft, an der Predigt von Ludwig Hofacker auszurichten. Ludwig Hofacker ist gerade 30 Jahre alt geworden und war lebenslang eigentlich ein Wrack. Sein Leben war ein Torso, eine Ruine, abgebrochen, in besten Jahren. Eigentlich hat er nur 2 Jahre lang gepredigt, von 1823 bis 1825, als Stellvertreter für seinen Vater, der in Stuttgart Amtsdekan war, Dekan für das Amt Stuttgart. Und sonst war er krank und als Pfarrer in der württembergischen Pampa in Rielingshausen bei Marbach gestorben, nachdem er eigentlich 3 Jahre lang kaum predigen konnte. Und wir haben seine Predigten erhalten, ein Predigtband, der jetzt in der 52. Auflage gedruckt ist, der ins Englische, Französische übersetzt ist. Man fragt sich, warum denn dieser Predigtband von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Ich bin in Kanada auf den Predigtband gestoßen, viele in Russland, Kasachstan haben sich durchgeschlagen mit Hofackers Predigten, weil sie etwas gespürt haben von dem Elementaren, von dem Segen, das bei Hofer, das ist echt, das ist kein Pathos, nicht sich selbst ein Gefühl vorgemacht. Darf ich einfach ein paar Dinge lesen? Ich möchte schreien, dass man's hört vom Südpol bis zum Nordpol, dass die Menschen doch endlich Gott die Ehre geben sollen. Eines der wichtigen Hofacker-Worte. Aber die Menschen sind blind, sie sind benebelt vom Zeitgeist. Dann kommt das schöne Bild. Uns fallen allen die Augen zu, so wie den Jüngern im Garten Gethsemane die Augen zugefallen sind. Wir sind schläfrig, betäubt. Es kann in unseren Tagen ein Mensch den ganzen Tag über dahingehen, in vergänglichem Zeitvertreib, in Lustbarkeiten und faulem Geschwätz. Er wird darüber keine Gewissensbedenken bekommen. Denn am Abend vor dem Schlafengehen greift er nicht nach der Bibel, sondern nach seinem Erbauungsbuch, in dem das Modechristentum gepredigt wird. Er hat heute noch ein Erbauungsbuch auf dem Nachttisch liegen, gell? Das war wenigstens noch was. Wovon handelt dieses Modeerbauungsbuch? Vom Meer, von der Sonne, von den schönen Sternen? Von einem guten Vater im Himmel, der seine Kinder tun und treiben lässt, was sie wollen, und sie dann ohne Bedenken beim Sterben in den Himmel nimmt. Kennen Sie heute auch so Andachtsbücher? Mit wunderbaren Bildern. Von Jörg Bisby gab es ja so einen kanadischen, bitte schöne Bilder. Schon gerade nicht auf den Namen. Sonne, Mond, Sterne, herrliche Bilder. Das liest nun unser Zeitgenosse, ich predige von Hofacker, das liest nun unser Zeitgenosse, da unten saßen 2.500 in der Leonhardskirche in Stuttgart. Und wussten, wir sind gemeint. Das liest nun unser Zeitgenosse und schläft mit getrostem Gewissen ein, ohne in seinem Gewissen bestraft und beunruhigt zu sein. Denn er hat sich eine eigene Religion gemodelt und sich Lehrer aufgeladen, nach denen ihm die Ohren jucken. An vielen Orten ist es schon so weit gekommen, dass man das Evangelium von Jesus für eine ketzerische Lehre hält, weil man sie schon lange nicht mehr gehört hat. Zu meinem Sohn haben sie im Korb gesagt, warum predigen Sie eigentlich immer von Jesus? Gott genügt doch. Deshalb ist Hofacker so aktuell, weil heute mittendrin ist. Das Jesus-Evangelium braucht man doch nicht. Es geht in Erfüllung, was der Apostel gesagt hat, weil sie sich zu den Fabeln gekehrt haben, wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden. So sagt etwa der eine, ich tue, was ich kann. Und wo ich dann fehle, muss es Gott mir vergeben. Der andere sagt, die Vernunft ist meine Richtschnur. Ich halte mich an die Vernunft. Und was ich nicht begreifen kann, danach kann Gott mich auch nicht fragen. Der dritte sagt, ich bleibe bei dem Spruch, wer Gott fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Alles andere in der Bibel ist unwesentlich und geht mich nichts an. Der vierte sagt, ich halte mich an das Gebot der Nächstenliebe, das ist der Weg zum Seligwerden. So macht sich jeder seine eigene Religion. War also hart in seiner Aussage. Aber ach, wenn sie nur wirklich das auch täten, was sie sagten, dann würde sie die Wahrheit schließlich zum Fürsten der Wahrheit führen, der den Sünder demütigen und den Gedemütigten zum Himmel führen will. Dass ich doch gar nicht meine Nächsten lieben kann, wenn sie es nur täten. Wenn sie nur das täten, was ihnen die Vernunft und das Gewissen sagt, dann würden sie merken, Römer 7 wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Also harte Worte, die er deutlich gesagt hat, dass die Menschen aus ihrem Irrglauben aufwachen. Noch eine schöne Stelle. Wenn es nach den falschen Propheten unserer Tage ginge, dann wäre es vollkommen nebensächlich, was man von Jesus hält. Sie sagen, man kann ohne einen Mittler zu Gott kommen, man kann aus eigener Kraft tugendhaft sein, es gibt keine Erbsünde und keinen Sündenfall. Wenn es wahr wäre, dass wir von Natur Kinder Gottes sind, dass Gott ein Muster von Gutmütigkeit ist, der einen jeden nur nach seiner verfluchten Eigenliebe behandelt, wie die falschen Propheten in ihrer unsinnigen Torheit meinen, liebe Zuhörer, wenn das alles wahr wäre, dann wollte ich sagen, Jesus Christus ist die gleichgültigste Sache der Welt. Christus ist der gleichgültigste Mann der Welt. Wenn das wahr wäre, was Sie sagen, wollte ich gerne sagen, glaubt, was immer ihr wollt. Aber das wäre weit gefehlt. Da würde ich euch große, unverantwortliche, seelenmörderische Lügen predigen. Denn das ist nun einmal der Wille des Vaters, dass alles durch den Sohn geht, dass sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Dass in den Himmel nur kommen kann, wer Jesus hat. Dann kommt die schöne Stelle, liebe Zuhörer, Hofacker hat nie gesagt, liebe Gemeinde. Ich weiß doch nicht, ob das Christen sind. Gesagt, liebe Zuhörer. Auch die Tausend, die da waren. Christus ist der allerunentbehrlichste Mann für einen Sünder. Er ist unentbehrlicher als das tägliche Brot, unentbehrlicher als unsere Kleider. Doch was brauche ich solche Gleichnisse? Wenn man nicht sterben, nicht ewiglich sterben will, muss man ihn haben. Ohne ihn ist dies Leben ein elender, schwerer Traum. Ohne ihn bleibt das arme Herz unbefriedigt und unselig. Ach, was sind wir ohne Jesus? Ja, elender als elend, jämmerlicher als jämmerlich, bloßer als bloß, so elend und jämmerlich, dass der ganze Himmel über uns zusammenweinen könnte. Auch Romantik, auch Stimmung. Vielleicht predigen wir heute viel zu intellektuell. Was das für ein Bild, der ganze Himmel kann über mein Elend zusammenfallen. Aber dann kommt bei Hofacker die Stelle, jetzt sieh deinen Bürgen an, der sich für dich verbürgt, wie er sich krümmt im Garten Gethsemane, Gottes heiligen Willen zu tun. Sieh ihn, wie er am Kreuz hängt, für dich blutet. Und dann dem Verbrecher neben ihm sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Hofacker hat in seiner Predigt die Leute nicht überzeugen wollen, intellektuell, warum Jesus der Versöhner ist. Vielleicht basteln wir heute auch als Evangelikale viel zu sehr herum mit der Rechtfertigungslehre, wie Jesus für uns gestorben ist. Er hat das ernst genommen, dass er gesagt hat, dass Jesus gesagt hat, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. So muss auch der Menschensohn, so muss ich, Jesus, erhöht werden, damit alle, die an mich glauben, nicht verloren werden. Und dort bei Mose war es ja so, alle, die die Schlange gesehen haben, wurden gesund. Und es gibt eine Tradition in der Christenheit, man nennt sie im Fachwort Kreuzesmeditation. Bei Johannes Staupitz, dem großen Seelsorger von Luther, bei Johannes Tauler, Thomas a Kempis, in den Passionsliedern. Eines wünsche ich mir vor allem anderen, eine Speise früh und spät. Unverrückt auf einen Mann zu schauen, der voll blutigem Schweiß und Todesgrauen auf sein Antlitz niedersank und den Kelch des Vaters trank. Ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er als ein stilles Lamm dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an des Kreuzes starb. Hofacker hat gepredigt ohne intellektuelles Netz, sondern jetzt, Herr Jesus, ich kann bloß dich schildern in deiner Kreuzesherrlichkeit und jetzt musst du das Wunder tun, dass Glaube geschaffen wird. Ich vertraue dir es zu, so wie der Hauptmann unter dem Kreuz plötzlich gesagt hat, es war nicht Gottes Sohn gewesen. Da hat Jesus die Brücke geschlagen, nicht ich als Prediger muss das machen. Eine ganz wichtige Aussage immer wieder bei Hofacker: Jesus, der hohe Priester. Er hat ernst genommen, dass Hebräer 8, Vers 1 steht: Das ist nun die Hauptsache, wovon wir reden, Hauptsache des Christentums, nicht Taufe und Handauflegung und Bekehrung, die Hauptsache. Wir haben einen hohen Priester, welcher ist zur Rechten Gottes. Hebräer 8, Vers 1 und 2. Da sagt Hofacker, was tut ein Priester? Er tritt stellvertretend für Menschen ein, bittet für sie, für Gott. So ist Jesus vor dem Vater. Dazu ist er zu Gott erhöht. Und dann legt der Römer 8 aus. Er ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Oder 1. Johannes 2, wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Ja, was sagt er? So wie es in der Bibel steht, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und dünge ihn. So wie es in der Bibel steht, Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. So hat Hofacker den hohen Priester geschildert. Wir wissen es. Der Albert Knapp war von Studientagen an, von Seminartagen an, ein enger Freund von Ludwig Hofacker. Aber dann mit seiner dichterischen Begeisterung ist er auch auf Wege gekommen, die ein bisschen vom lebendigen Glauben abgeführt haben. Er war Vikar in Feuerbach, dann Pfarrer in Sulz am Neckar. Hofacker hat ihm einen Brief geschrieben: Der Herr Jesus bewahre dich vor einem weitherzigen Christentum. Merkst du nicht, wie sie um dich werben, wie sie dich in ihre Fänge bekommen wollen? Du sollst deinen christlichen Senf zu all dem geben, was sie denken. Werde doch ein ganz überzwerglicher Pietist, mit dem man nichts anfangen kann. Und setz dich allein ein für die Sache unseres Herrn Jesus. Hat ihm geschrieben, hat ihm auch geschrieben, deine Predigten sind viel zu voll. Viel zu viel dichterische Bilder. Stell dich doch hinein in einen Missionär, so hat man damals gesagt, einen Missionar, der zum ersten Mal Heiden erzählt von Jesus. der kann keine großen Botschaften bringen, sondern würde zuerst erzählen, wer Jesus ist und dann, was man an ihm hat. Und dann würde er schnell sagen, jetzt komm doch zu diesem Jesus und nimm ihn an. So musst du predigen, wie ein Missionar predigt, in einfachen Worten. Aber dieser Knapp, das wollte ich eigentlich sagen, ist nicht durch solche Briefe herumgeholt worden, sondern er ist einmal in die Leonhardskirche gegangen, 1825. Schon Stunden vorher war die Leonhardskirche überfüllt. Zum ganzen Gäu aus den Filtern sind die Leute gekommen, schon Stunden vorher, dass sie Platz bekommen. Stehplatz. Man sagt heute noch in Stuttgart, man hat die Fenster aufgemacht, es waren damals noch keine verglasten Fenster, und die Leute haben sich Leitern ausgeliehen, da in den Häusern an der Hauptstädterstraße. Also die Leonhardskirche ist schräg gegenüber vom Kaufhaus Bräuninger, wenn Sie das kennen, diese Kirche, mitten in der Altstadt. Sich Leitern ausgeliehen, um durch die halb geöffneten Fenster noch mitzubekommen. Und da schildert uns der Albert Merck mit dichterischem Schwung, wie eine stille Menge, sie hat nicht gesprochen, da saß, lange vor Beginn des Gottesdienstes. Wie ein wogendes Ehrenfeld ging eine Bewegung durch die Länge. Und dann sei Hofhager aufgetreten, noch bleich von seiner Krankheitszeit. Und habe lang gesprochen, beinahe eine Stunde gepredigt. Aber so, dass eine atemlose Stille gewesen sei in der Kirche. Er hätte Stuttgarter Schwäbisch gesprochen. Er habe gesagt, wenn man in Stuttgart Feuerjahr ruft, spricht man auch nicht Berlinerisch, sondern so, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Was ernst ist. Und dann hätte er hineingerufen in die Menge, das hat uns knapp erzählt, wir haben einen hohen Priester. Schwäbisch hohen Priester. Pause gemacht und dann zur Rechten zur Empore. Wir haben einen hohen Priester. Dann zur Linken. Wir haben einen hohen Priester. Aber auch Pathos. Der ist nicht bloß einmal gesagt, sondern betont auch. Wir haben einen hohen Priester. Wir haben einen hohen Priester. Knapp schreibt, ja, Ludwig, du hast den wahren Glauben, und unter dem Eindruck dieses Liedes, dieser Predigt, ist ja dies entstanden. Eines wünsche ich mir vor allem einmal, auf diesen hohen Priester zu schauen, auf diesen Jesus Christus. Also es waren zwei Akzente jeweils in der Verkündigung. Fallt nicht herein auf den falschen Glauben unserer Zeit. Ihr mit eurer Behäbigkeit, die ihr meint, ihr seid Gott angenehm, der Begeisterung, wir haben es ja geschafft, die Hungerjahre 1816, 1817 hinter uns zu bringen und jetzt wird alles besser. Zwar war unser erster König Friedrich, war ein Tyrann, aber jetzt unter König Wilhelm I. wird alles wieder besser. Der gründet auch das Volksfest und die Landesbibliothek und die Staatsgalerie, ja, herrlich, was alles entsteht. Straßen in Stuttgart, Verbindungen zum russischen Kaiserhaus. Da hinein, sagt der Hofer, glaubt ihr denn, dass Gott Freude an euch hat, wenn ihr keinen Versöhner habt? Die Sehnsucht Jesu, dass er euch mitnimmt in den Himmel. Der Weckruf der eigentlich an die Ehrlichkeit der Menschen appelliert. Ihr betreibt doch Schauspielerei vor euch selbst, vor euren Nächsten und vor Gott. Ihr betrügt euch doch selber, indem ihr euch einredet, ich bin recht. Im Grunde genommen ist der Grundton bei Hofhager Zentralton der Bibel, der Übergang von Römer 7 nach Römer 8. Leute, ist das nicht die Wahrheit? Wollen habe ich wohl. Der Mensch will das Edle mit der Romantik, mit der Begeisterung. Aber vollbringen das Gute finde ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Gott sei Dank, dass Jesus gibt. Und dann hat er Jesus geschickt. Der ganzen Herrlichkeit, dass Jesus der unentbehrlichste Mann ist für Sünder. Hofacker, bevor ich noch Bilder zeige, wie lange haben wir Zeit? 11.15 Uhr, 11.30 Uhr. War sich selber gegenüber sehr ehrlich. Er schreibt mal in sein Tagebuch: Zwar habe ich nichts, dessen ich mich rühmen könnte. Ich habe immer noch nicht, wie meine Altersgenossen, eine Pfarrstelle. Man hat ihm lang, auch wegen seiner Krankheit, eine Pfarrstelle versagt. Ich habe kein Einkommen. Der Vater war früh gestorben, die Mutter bekam damals keine Witwenrente oder so etwas. Er hat bloß ein leichtes Vikarseinkommen gehabt. Sein Bruder Maximilian war schwer geisteskrank, den er mitversorgen musste. Kein Einkommen. Ich habe keine Erfahrung, er machte nie eine Studienreise. Ich habe keinen Schülerkreis, keinen Freundeskreis. Ich habe kein Buch geschrieben. Die Predigten wurden erst nachher gesammelt. Aber da ist eine Stimme in mir, die sagt: Du nimmst es wenigstens so ernst, wie es wenige ernst nehmen. Aber wenn ich mich vor dem Herrn prüfe, dann merke ich, dass auch dies nicht stimmt. Sondern kann nur sagen: Herr, geh nicht ins Gericht mit mir. Verstehen Sie, er konnte nicht bloß in den Predigten den Menschen, wie er sagte, einen Keil ins Gewissen treiben und sie dann gehen lassen. Lieber Gott, jetzt musst du dafür sorgen, dass sie selber aufwachen. Sondern er ließ sich selber einen Keil ins Gewissen treiben. Und das ganze Leben von Hofacker als Wrack, als Torso, als Ruine, als einer, der gar nicht lang wirken konnte, ist bloß ein Beispiel dafür, was Gott aus schwachen Leuten machen kann. Immer so gewesen. Aus einem Josef wird ein Retter des ganzen Vorderen Orients, der von den Brüdern verkauft ist, in die Sklaverei ins Gefängnis geworfen, im Gefängnis von denen vergessen, die ihm helfen wollten. Aber der Herr war mit ihm. Dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst, so heißt es in einem Lied der Erweckung. Und wenn wir heute immer sagen, es sind ja eine Erweckungsgeschichte, Ravensberger Land, Jänicke, Berlin, Siegerland. Die Erweckungsgeschichte ist nicht, wie wir es uns oft vorstellen, dass ganze Landstriche plötzlich sagen, ich möchte Herrn Jesus gehören. Und sind immer einzelne Menschen, denen Gott das Gewissen geweckt hat und dann durch Jesus getröstet hat. Von denen ging etwas aus. Hofacker hat gewirkt, neben diesen Predigten, also 23 bis 25, vor allem durch einen Freundeskreis. Er hat einen Freundeskreis gesammelt, im Stil der Herrnhuter Predigerkonferenz. Sind nachher alles ganz einflussreiche Leute in Württemberg geworden. Der Gottlieb Baumann von Notzingen und nachher Kemnath, Wilhelm Roos, Christian Gottlob Barth, der große Missionsmann, Gürtelkreuzer. Mit denen hat er auch durchgefochten, denn der Osiander, auch ein Freund, und dieser Christian Gottlob Barth haben gesagt: Ja, also schön, wir sind Sünder und Jesus nimmt uns an, aber wenn er in meinem Leben ist, dann wird er auch in meinem Leben etwas anders, dann werde ich doch heiliger, werde ich Glauben gesünder, dann gibt es Früchte der Gerechtigkeit. Und Hofacker hat mit einigen Briefwechseln mit ihnen gestritten, dann hat er gesagt: Ich streite jetzt nicht mehr. Ich stelle nur fest, dass ich bis zu meinem Sterben nicht selig werden will, weil der Herr einiges in meinem Leben geheilt hat. Das möge er sogar vor meinen Augen verbergen, dass ich nicht stolz werde. Sondern ich möchte sterben als ein Sünder, der hundertprozentig auf die Gnade Jesu angewiesen ist. Also selbst wenn Jesus in meinem Leben welches Heil, gute Werke tut, darauf möchte ich nicht bauen. Und als dieser erwähnte Wilhelm Roos kurz vor dem Sterben von Hofagaisch, also lebenslang war er ja als Nervenkrankheit, der hat, man weiß gar nicht, was das war, nervöse Störung mit wahnsinnigem Kopfweh, mit Erbrechen, mit, und man hat das heilen wollen, täglichem Einläufen, morgens und abends essen, beinahe verhungert. Und dann ist ein Geschwulst aufgebrochen, man musste den linken Ringfinger abnehmen und man weiß nicht, war es Krebs oder war es Schwindsucht, was, an was er schließlich gestorben ist. Wassersucht, die, er konnte am Schluss bloß noch auf dem Sofa sitzen. Und da kam sein Freund Wilhelm Roos und hat ihm ein Lied vorgelesen, in dem kam vom kristallenen Meer der Seligkeiten, an das wir berufen sind. Da der sterbende Hofhagen gesagt, das ist nichts für mich, das ist zu flott für mich, da passe ich nicht hin. Und da ist der Wilhelm Roos bestürzt gegangen. Es geht einem ja manchmal so in der Krankenseelsorge, dass man denkt, ich wollte Trost vermitteln, es kommt nicht an, was Falsches gesagt. Und nach einer Woche ist er wiedergekommen, ängstlich, wie werde ich meinen Freund Louis, den Ludwig, antreffen, dass er ja ganz heiter und gelassen gewesen. Ja, wie ist gekommen? Dieser Umschwung. Da hat Hofhager gesagt, ich habe mir's klar gemacht, wie lang jetzt schon der Heiland seine Arme nach mir ausstreckt. Und ich wehr's immer ab, selbstsüchtig, ich bin zu schlecht dazu, ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht begreifen, das ist nichts für mich. Ich nehme mich selbst noch in meinem Kleinglauben zu mir. Jetzt habe ich mich entschlossen, es einfach gelten zu lassen, dass der Heiland mich haben will. Und seitdem ist mir's wohl. Ich habe mich entschlossen, es gelten zu lassen, dass ich ein Sünder bin, den Jesus annehmen will. Deshalb waren auch seine letzten Worte vor dem Sterben, Heiland, Heiland, Heiland. Durchs Leben glaubhaft abgedeckt seine Botschaft, das war sehr wichtig, ist, dass wir nicht etwas sagen, was nicht einfach auch durch unser Leben gedeckt ist. Aber nochmal, in dieses Leben einer ganz großen Begeisterung hinein, des Pathos, wir Deutschen werden es packen, die Botschaft, ach, am Schluss bin ich bloß noch froh, dass es den Heiland gibt. Das hat Württemberg geprägt. Auch diese Schülerschar, die er hinterlassen hat, diese Freundeskreis, die haben Württemberg geprägt, nicht in einer Erweckungsbewegung, aber man kann in Württemberg, in Timna, da wo Thea Sorg wohnt, können Sie es heute noch in der lebendigen Gemeinde sehen, was dieser Pfarrer Baumann in einem stillen Arbeiten und Verkündigen und Seelsorge gewirkt hat. Und dann hat Gott diese Predigten benutzt. Hofhager wollte die Predigten gar nicht rausgeben, er hielt sie gar nicht für so wichtig. Aber der Oberkirchenrat hat ihm schließlich bloß diese Gemeinde Rielingshausen gegeben. An und für sich haben sich 800 Stuttgarter Bürger dafür eingesetzt, dass er Pfarrer werden kann an der Lenhardskirche. Aber das Konsistorium hat souverän dieses Antrag übergangen. Man hat ihn schließlich nach Rielingshausen gesetzt. Eine total verarmte Gemeinde. Die haben ihre Kirche renovieren müssen und haben sie viel zu groß renoviert, zu groß gebaut. Da habe ich gesagt, Hofhager, da gehst du hin. Wenn du schon so viele Leute in deinen Predigten zusammenholst, vielleicht kommen sie auch aus der Stuttgarter Gegend, die sollen ein gutes Opfer einlegen, und wenn du 20 Jahre Pfarrer warst, dann ist vielleicht die Kirche abbezahlt. Er war 3 Jahre dann Pfarrer dort, von 1826, ja, 1826 bis 28, er war 1798 geboren. Und da war kaum was abbezahlt. Und da hat er ein paar Predigten, die die Charlotte Wiedersheim in Stuttgart mitgeschrieben hatte. Und er selber hatte auch von jeder Predigt ein Manuskript in Heftform herausgegeben. Nach seinem Tod hat sein Bruder Wilhelm die Predigt dann ergänzt Und das gab den Predigtband, damit ein Teil der Riesenschulden von Rielingshausen abbezahlt werden könnte. Aber er selber hat eigentlich nicht gedacht, ich predige so toll, dass das unter die Leute muss. Also auch hier demütig, obwohl er in seiner Jugendzeit einfach auch die Gabe hatte, eine Führergestalt zu sein. Und jetzt zeige ich ein paar Bilder, die sind zwar schlecht, aber damit man doch auch nochmal einen Eindruck von der Zeit bekommt.
Hast du aber beim Freund gemerkt, es reicht?
Es reicht, wir kommen durch. Jetzt müssen Sie einfach so setzen, dass Sie was sehen. Da will noch nicht ganz. So. Jetzt setze ich mich, dass Sie. Wir kommen durch.
Sehen Sie hinter mir auch noch was? Also hier ist das Magisterbild. Früher hat der Magister,
man hat zuerst ein Magisterexamen gemacht, das eigentlich theologische Examen, wie wir es heute haben, hat es damals nicht so gegeben, sondern die Grundfächer Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaft musste man machen. Magisterexamen hat dann als Zeichen der Würde das Magisterhütchen gehabt. Links ist die Lernhardtskirche, in der 2 Jahre lang als Vikar gewirkt hat. Und das ist einer der ersten 10. Auflage des Predigtbandes von Hofacker, immer wieder mit diesem einen Bild, das wir von Ihnen haben, Predigten, die durch die ganze Welt gegangen sind. Geboren ist Ludwig Hofacker 1798 in Wildbad. Da war der Vater zweiter Pfarrer, Diakonus. In diesem Pfarramt, das war damals zuerst ein Hotel und ist dann von der Kirche gekauft worden, im ersten Stock, da ist Hofacker geboren, Hotel de Russi, Königshausstraße, heute. Und das ist der Eintrag im Kirchenbuch mit einer Reihe von 14 Paten. Die hat man braucht, da gab es auch beim Geburtstag und Weihnachten dann was zur Konfirmation. So tolle Geschenke wie heute hat man früher nicht gemacht, aber wenn weder das Bild von Napoleon hat übernommen, diese Herrschaft über ganz Europa, eine Riesenkonzeption, aber man muss mal sich vorstellen, dass in der Lebenszeit von Hofacker zuerst hineingeboren in das kleine Herzogtum Württemberg und plötzlich werden die Grenzen geweitet, bis hin nach Moskau, bis nach Spanien, in einem großen europäischen Reich. Das war unser König Friedrich, der sogenannte dicke Friedrich, als er dann in ein Bündnis eingetreten ist mit Napoleon und das erste Mal dem Napoleon begegnet ist, war ja Napoleon erstaunt, schreibt in seinen Tagebüchern, über die Dehnungsfähigkeit der menschlichen Haut. Ja, furchtbar brutal mit seinem Nachfolger, dem Kronprinz Wilhelm, der später dann der König Wilhelm I. wurde. Er hat oft seinen Sohn so geschlagen, dass ihm tagelang der Kopf verbunden werden musste. Da ist irgendwo eine Störung gewesen, hat auch die mütterliche Liebe vermisst. Friedrich hat seine Frau in die Wüste geschickt. Und dann ist der Wilhelm 17-jährig mit der Charlotte von Abel durchgebrannt nach Frankreich, unverheiratet. Dort hat sie ihr Kind bekommen, dann hat er sie sitzen lassen. Zurück nach Stuttgart hat sie mit einer bayerischen Prinzessin verlobt, geheiratet, die Ehe wurde geschieden. Dann hat er sich verheiratet mit der Zarentochter Katharina, die heute noch beerdigt ist auf dem Roten Berg. Die große geliebte Katharina, die sehr viel Soziales in Württemberg getan hat, Katharinenstift, Katharinenhospital. Die ist aber dann früh verstorben. Dann hat er seine Base Pauline geheiratet. eine fromme Frau, mit der hat er sich überhaupt nicht verstanden. Und am glücklichsten war er mit der Schauspielerin Stubenrauch, Amalie Stubenrauch. Die hat in Württemberg sehr viel geleistet, aber was denken Sie, was für das württembergische Land das bedeutet hat, einen König zu haben, der in ethischer Hinsicht kein Vorbild war, weder der König Friedrich noch der König Wilhelm. Aber der König Friedrich war damals also Herr des Landes und hat bestimmt der begabten Pfarrer Hofager, der Vater Hofager, der sich nach Öschingen bei Tübingen beworben hat, von Gärtringen weg, damit seine Söhne in Tübingen studieren können. Man ist damals schon gern in die Nähe von der Landesuniversität gegangen. Hofager darf nicht dort sitzen bleiben, der ist zu begabt, den brauche ich in Stuttgart. Und der Pfarrer dann in Stuttgart, den konnte er gar nicht leiden, weil das ein Bußprediger war. Sehen Sie, der war so Bußprediger, dass man da sogar das Päffchen hochgewählt hat. Bei der Beerdigung eines Schauspielers hat er eine tolle Bußrede gehalten und der König Friedrich hat gesagt, der wird strafversetzt nach Öschingen und der Öschinger Pfarrer Hofager, der kommt nach Stuttgart. Der war ein Hühne von Gestalt. Manche haben gesagt, sei wie ein, wenn er gesprochen hätte, gebrummt wie ein Löwe. Wie ein Löwe brummt, weiß ich nicht, aber wie. Mal hat sie einen Schulmeister bei ihm vorgestellt und hat gesagt, Hochwürden, haben Sie sonst noch einen Wunsch? Hat er bloß gesagt, abtreten! Das war der Stuttgart, in dem dann Hofager aufgewachsen ist, Stiftskirche, Altes Schloss und die Leonhardskirche in der Esslinger Vorstadt. Die Leonhardskirche und die Leonhardskirche war früher im Mittelalter ein Friedhof. Allein erhalten geblieben ist dieses wunderbare Bild heute noch am Chor der Leonhardskirche. Und da hinten läuft die Hauptstädterstraße. Wo sind wir? Ja, da geht sie noch, die Hauptstädterstraße. Zur Hauptstadt, zur Richtstadt, wo heute Wilhelmsplatz ist, war das Stuttgarter Richtstadt. Das war das Schafott und der Galgen. Also war eine liebliche Nachbarschaft. Der Vater hat gesagt, du bist nicht so begabt wie der Maximilian Wilhelm, du wirst Schreiber. Das war heute über sein Notar. Aber Ludwig Hofhager hat sich darauf verlegt, Vater, ich möchte Pfarrer werden. Dann kam er noch ein halbes Jahr in das sogenannte Reußsche Institut nach Esslingen, wurde aufgepäppelt und kam dann ohne eine Sonderprüfung hinein in das Seminar Schöntal. Während der Reformation wurden 14 alte Klöster und Chorherrenstifte aufgehoben und der württembergische Herzog hat die bestimmt zur Nachwuchsschulung für Pfarrer und Lehrer. Wer Pfarrer und Lehrer werden wollte, konnte da hineingehen, nach einer Aufnahmeprüfung, dem Landexamen. Hofhager ist ohne Landexamen in dieses wunderbare alte katholische Stift Schöntal aufgenommen, am Tag der Völkerschlacht von Leipzig, 8. Oktober 1813. Damals war das Riesenbegeisterung, wir schaffen es. Mit ihm zusammen der junge Albert Knapp, den Sie hier die Lieder haben, dieser dichterisch begabte Mann. Und nach einem Jahr Schöntal kamen sie schon ins Kloster Blaubeuren, 2 Jahre lang. Da war der Hofhager schon der Anführer unter seinen Altersgenossen. Sämtliche Streiche hatte er ausgeheckt, Abgangszeugnis von Maulbronn. Hofhager ist zu allem fähig, wie man das deuten will. Also wenn Gott mit ihm gut meint, wird es recht und sonst ist wieder ein Verbrecher. In diesem Paradies, heißt man das, in dieser Vorhalle, konnte Hofhager am besten Kegel schieben unter allen seinen Altersgenossen. Das war offenbar ein Sport, selbst in diesem alten Stich sehen Sie hier, wie die Buben auf diesem Platz vor dem Paradies Kegel schieben. Und dann kam ans Tübinger Stift 1816. Man blieb dann 4 Jahre im Stift. Zuerst das Kunststudium bis zum Magisterexamen. Hofhager ist in die Studentenverbindung Solidia eingetreten, die sich zum Vorsatz genommen hat, alles andere als solid zu sein. Bei den Eintragungen im Stift findet man heute noch immer wieder Karzerstrafen wegen unmäßigen Weingenusses, verschlafender Vorlesungen. Bis eines Tages Gott in seinem Leben das Wunder getan hat, dass seine Altersgenossen sagten, Hofacker ist Pietist geworden. Nein, er war ein Schwärmer geworden. Er hat gewusst, wenn ich Pfarrer werden will, kann ich nicht so weiterleben. Muss mein Leben ändern. Ihm waren die Schriften von Jakob Böhme, diesem Schriftsteller aus Görlitz, diesem Schuhmacher und Schriftsteller, diesem Theosophen, waren in die Hände gefallen. Und er hat versucht, sich selber zu verbessern. Er betete in einem Winkel des Tübinger Stiftes, in einer Holzkammer, schreibt später, dass mir beinahe die Haare aus dem Kopf gefallen sind. Er gefastet, sah bleich aus, bis ein paar Freunde unter ihnen, Christian Gottlob Barth, ihn in einen Bibelkreis mitgenommen haben. Da ist ihm die neue Welt aufgegangen über den Lesen der Bibel. Da war damals gar nicht selbstverständlich, an eine Bibel heranzukommen. Aber der Vater Hofacker hat schon dafür gesorgt, dass in der Christophstraße in Stuttgart die privilegierte Stuttgarter Bibelanstalt entstanden ist, was wir heute im Stuttgarter Bibelhaus haben. Ich als alter Mann weiß noch, wie da unten an der Hauptstädterstraße, Christophstraße, ein ganzes Viertel belegt war von der Bibelanstalt. Die hat große wissenschaftliche Werke herausgebracht, war die berühmteste Bibelanstalt, die es überhaupt in Deutschland gab. Schöne Bibelanstalt, Stuttgarter Jubiläumsbibel, dann die Rudolf Schäfer Bibel, Traubibel. Und da hat der Vater Hofacker gegründet und plötzlich gab es Bibelexemplare zu erschwinglichem Preis. Die Kirchengemeinden hatten kein Geld. In Schondorf war es noch bis 1920 so, dass das Haus Feil, das war so ein Kaufhaus, jedem Brautpaar eine Traubibel geschenkt hat. Die Kirche hat kein Geld für Traubibel gehabt. Die Leute auch nicht. Also war Christensache, aber man konnte überhaupt auf so ein Kaufhaus Feil diese Bibel erwerben, weil es plötzlich die Bibelanstalt gab. Und Hofacker ist in die Bibel hineingewachsen, als er seine Probepredigt hielt. So sieht es heute noch ähnlich im Speisesaal vom Tübinger Stift aus. Und da hinten steht heute die Krautstande. Das ist so ein kleines Pültlein. Da hat man seine Probepredigten gehalten und die Altersgenossen haben gesagt, wir waren überrascht über den Ernst und die Beredsamkeit des Hofacker. Bei seinem Abgangszeugnis, geboren 1798, heißt es also, seine Kraft ist firm, gesund, seine Statur groß. Er war 1,87 Meter groß, aber dann heißt es unten, er hat also die Studien der Theologie tüchtig gepflegt. In der heiligen Rede, Orationen, sagt er, bene dispositum, gut aufgesetzt und mit zum Bewegen der Herzen vorgetragen, gewichtig vorgetragen, gravida recitavit. Also er hat schon, ist aufgefallen bei den Prüfungspredigten als Prediger. Und dann, kaum hat er das Examen eigentlich hinter sich, ist passiert, da geht es vom Tübinger Stift hinaus in die Gasse, zur alten Busse. Da in der Ecke der alten Busse hat Hofacker mal gesagt, ein Sonnenstich, vielleicht war es auch ein epileptischer Anfall, ist gegen diesen Blitzableiter gestoßen, hat sich eine klaffende Schädelwunde geholt, man hat ihn ins Tübinger Stift zurückgeholt, aber es war verbunden auch mit Bewusstseinsstörungen, dann sofort Nerven, Fieber. Man hat den jungen Missionar Graf Felician Zaremba, dem man Wundertätigkeit zuschrieb, geholt, der 2 Stunden am Bett gebetet, ohne dass er Erfolg hatte. Und man hat ihn schließlich schwer verbunden heimtransportiert in das Dekanatsgebäude in Stuttgart. Man hat nochmal einen kurzen Versuch gemacht, im Herbst 1720, 3 Wochen in Stetten im Remstal, da ist ihm dieses Bild des gekreuzigten Jesus schon ganz wichtig geworden. Später nochmal in Kliningen ein paar Wochen, aber es hat nicht geklappt. Er musste 2 Jahre lang krank liegen, er hat keine Sonne ausgehalten. Unter diesem Baum, das war das alte Stuttgarter Stadtdekanat, saß er im Schatten, er hat keine Stimmen ertragen, er konnte nichts lesen. Er war 2 Jahre lang, er sagt, ich bin eigentlich ein toter Mann gewesen, im Abstellgleis. Dann, in der Leonhardskirche, so hat die früher ausgesehen vor der Zerstörung, hat plötzlich der Vater einen Schlaganfall bekommen. war halbseitig gelähmt. Und da hat das Stuttgarter Konsistorium, der Oberkirchenrat, gesagt, jetzt machen wir einen Versuch, ob nicht der Hofacker wenigstens ein paar Hausbesuche machen kann. Das hat er gemacht. Und die Predigten, da hat er angefangen zu predigen, von der Kanzel waren noch ein paar Seiten emporen. Heute ist schon Lenhardskirche, die Vesperkirche, immer wieder drin. Und so hat er, das ist ein ganz kleiner Zettel, so ähnlich wie ein Kalenderzettel, so hat er seine Predigten geschrieben, oft korrigiert, mit einer Mini-Mini-Mini-Schrift. Das war nicht zum Lesen, sondern er wollte sich klar werden, jeden Gedanken einmal durchdenken, ob es auch logisch ist. Neben diesen Aufschrieben, die uns erhalten sind, ich habe, das ist einer meiner größten Schätze, ein Original einer solchen Seite bei mir daheim. Aber auch die Charlotte Wiedersheim hat mitgeschrieben, sodass man vergleichen konnte sein Konzept und die gehaltene Predigt. Hier ist der Albert Knapp schon in reiferem Alter. Ja, Albert Knapp, deine Rechte sind mein Lied im Haus meiner Wallfahrt. Der hat diesen Kreis von Pfarrern, den Hofacker angefangen hat, dann weitergeführt. Noch ein anderer, der den Kreis weitergeführt hat, war dann der Prälat Sixt Karl Kapf, der dann eine Erweckung in der württembergischen Pfarrerschaft auslöste. Es ist immer gut, dass wir die Frucht unserer Arbeit nicht sehen. Aber oft zwei, drei Generationen später sieht man was von dem, was Gott aus unserer schwachen Arbeit gemacht hat. Auch der Andreas Brehm gehörte zu den Freunden. Andreas Brehm hat in Neukirchen am Niederrhein diesen Erziehungsverein gegründet. Wir kennen den Neukirchener Kalender, aber es ist ein großes Erziehungswerk in Neukirchen. Also auch im Bereich der Diakonie waren die Freunde von Hofacker tätig. Ein anderer war der Christian Gottlob Barth, der große Missionsmann. Die Auswirkungen von Hofacker sind hineingegangen in die Bereiche von Diakonie und von Mission. Man soll nie bloß sagen, da hat einer bloß gepredigt und fromme Sprüche gemacht, sondern Gott hat das Werk auch benutzt. Sehr gut. Das ist der Christian Gottlob Barth, der zwar im Blick auf die Versöhnungslehre andere Ansichten hatte, aber er hat sich dann bekehrt. Der hat sein Pfarramt in Möttlingen, der war ein Möttlingen-Pfarrer, reden drüber, aufgegeben und den Kalver Verlagsverein gegründet. Wenn Sie heute noch an alte Missionsschriften kommen, dieser Christian Gottlob Barth 1840, 50 herausgegeben hat, bebildert für die Jugend mit Preisrätseln oder konnte ich mit einem Löwenfell durch die Lande gezogen, hat Missionsvorträge gehalten, zeigt, was ein Löwe ist und erzählt, was in Labrador geschieht. Ganz befähigter Mann. Viele Gäste, er war nicht verheiratet, hat gesagt, ich habe keine Zeit zum Heiraten. Also kamen viele Gäste in sein großes Pfarrhaus in Möttlingen. Zum Teil hat er sie bloß übernachten können in Hängematten, die er von Indien her hatte. Aber er hat ein großes Horn gehabt, Widerhorn, mit dem er morgens um 5 Uhr seine Gäste geweckt hat. Aber original, die hätten Sie ja gerne in Ihrer Hängematte weitergeschlafen. Das war der Bruder Wilhelm Hofacker, der den ersten Jungmännerkreis in Stuttgart dann gegründet hat, die Predigten von Hofacker herausgegeben hat, der entdeckt hat, nach Stuttgart strömt alles herein, was ein vernünftiges Handwerk lernen will, jeder Uhrmacher, jeder Kaufmann lernt Stuttgart, erst ohne die Familie, die sammle ich in Jungmännerkreisen. Die Mädchen kamen erst später, für sie gab es dann die Diakonissen. Das ist die schöne Hostiendose in Gärtringen, die Hofacker sie hier gesehen hatten. In dem schönen Bild von Gärtringen ist oben das gekreuzigte Lamm. Das war immer auch ein Ausdruck bei Hofacker. Ich will euch hinweisen auf den gekreuzigten Jesus, auf das Lamm mit seiner Halswunde. Und das ist dieses Original dieser Kreuzigungsgruppe an der Stuttgarter Lenhardskirche. Man sagt immer eigentlich das edelste Angesicht aus der Zeit der Gotik. Lass mich sehen, dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Das war das Thema von Hofer Gottfried. Hier noch einmal die Kreuzigungsgruppe, allerdings eine Nachbildung. Das Original ist in der Stuttgarter Hospitalkirche im Chor. Noch einmal diese Kreuzigungsgruppe. Und dann wurde Hofacker nach Rielingshausen versetzt, in dieses kleine Dorf bei Marbach. Das Pfarrhaus, in dem jetzt Ralf und Christa Albrecht sind und die schöne Zeitschrift herausgeben, Zuversicht und Stärke. Hier ist Hofacker mit seiner Mutter eingezogen. Die Mutter hat ihm Haus gehalten und dem schwerkranken Bruder Maximilian. Hofacker schrieb einmal den Basler Missionskandidaten: Ihr meint wohl, ich sei gottselig hier in Rielingshausen, aber wenn man nicht schlafen kann vor Schmerzen und den Tag über tobt der wahnsinnige Bruder Maximilians durchs Haus, dann hat man andere Gedanken als nur gottselige Gedanken. Gut, dass man das auch mal weiß. Bei seiner habe ich auch von einem Freund bekommen, als er gemerkt hat, dass ich mich für Hofacker interessiere. Bei der Ordination hat der Fotograf ganz eins der ersten Fotografien, so waren früher Fotografien, wo man nachgeordnet hat, in Leischen, musste Hofacker bei der Investitur der Amtseinsetzung zuerst ein halbes Jahr verschoben worden, weil er so schwer krank war und der Finger amputiert werden musste. Und dann hat er diese versehrte Hand verborgen unter seinem Barett, das nicht so hinstehen musste bei der Einwrack, Ruin. Und Gott hat ihn benutzt, aus ihm etwas gemacht. Aber bewegt mich immer, da ist nichts mehr vom jugendlich frischen Hofacker zu sehen. Nicht das war, da war jugendlich frisch als Vikar gerade erstanden von der ersten Bande. Dass die Kirche in Rielingshausen, dahinter das Pfarrhaus, schön renovierte Kirche, und oben ist eingezeichnet das Grab von Hofacker. Das sehen wir gleich. Noch einmal das Thema von Hofacker. Und hier das Grab von Hofacker, rechts seine Mutter, Friederike, geborene Klemm. Aus der Familie Klemm kommt wahrscheinlich die nervliche Belastung. Immer wieder sind da Schäden aufgetreten. Es gibt ja in jeder Familie Belastungen. Sie können euch getrost, wenn Sie mit einem Menschen gut stehen, fragen, ist in Ihrer Familie Epilepsie oder Schwermut oder was ist. Aber hier ist die nervliche Belastung gewesen und Ludwig Hofacker neben seiner Mutter beerdigt die 28, ein Jahr vorher. War dann für ihn ganz schwierig, den Hausstand mit Hilfe eines Vikars und einer Magd zu halten, weil er schwer krank war und auch von seiner Pfarrstelle kaum ein Einkommen hatte. Das ist ein Bild der Mutter von Hofacker. Lieblich aussehen, aber auch mit diesen Nerven. Die Mutter Hofacker, die war auch sehr nüchtern. Wenn Hofacker in Stuttgart gesagt hat, Mutter, was soll ich denn machen, wenn man schon vor dem Pfarrhaus gesehen hat, dass die Männer von den Filtern vom Gäu kommen mit ihren Stöcken, die sind schon Stunden unterwegs, was soll ich denn machen, wenn der Hochmut in mir aufsteigen will, dass die Menschen so zu meinen Predigten kommen? Dann hat sie gesagt, oh Mendle, das war der Ausdruck des Vaters, der Vater Hofacker gewesen, dieser Löwe, oh Mendle, einem, den man morgens und abends den Leib purgieren muss, durch Einläufe, die Gedärme reinigen, der sollte nicht besonders groß tun, sondern froh sein, wenn er überhaupt einen Gottesdienst durchhält. So hat sie ihn auf den Boden wieder heruntergeholt. Das nochmal ein Bild in die alte Lenhardskirche, von dieser Kanzel aus hat er gepredigt. Leider im Krieg ganz zerstört. Und das ist dieser eindrucksvolle Kruzifixus von Maulbronn, unter dem Hofacker 2 Jahre lang Morgen- und Abendandacht im Chor der Maulbronner Klosterkirche, oft bei schneidender Kälte im Winter, mussten die Seminaristen aufmarschieren zur Morgen- und Abendandacht. Und da hat Hofacker immer schon gesagt, wie ihm das Gesicht des Erlösers wichtig ist, an einem Tag des Jahres fällt durch ein Fenster auf das Gesicht des gekreuzigten Jesus ein Lichtstrahl. Und das war sein Anliegen in seinen Predigten, dass er einen Lichtstrahl werfen kann auf das Bild Jesu, das den Menschen dieser gekreuzigte Jesus wichtig wird. Ein Wrack, von Gott gebraucht. Und wenn manche Leute uns oft fragen in Württemberg, ja, warum habt ihr denn so eine Predigt? Bei uns ist eigentlich wichtig, dass wir auch sehr viel Schriftsteller zitieren, dass das geistreich ist. Hier in Württemberg gibt es diese pietistische Tradition, dass wir uns an den Predigten Hofackers ausrichten, bewusst oder unbewusst. Wir mussten unserer Mutter, wir waren 5 Brüder, die Schwester ist später geboren, immer wenn sie gebügelt hat, diesen Bügelberg nebenher Hofacker-Predigten vorlesen. Wir mussten uns gegenseitig ablösen. Uns kam das stinklangweilig vor. Aber als ich jetzt als Erwachsener wieder Hofacker-Predigten gelesen habe, habe ich gemerkt, wie das wahrscheinlich unbewusst mich geprägt hat, meinen Verkündigungsstil. Und so ist in Württemberg in den Häusern, in denen immer wieder Hofacker-Predigten gelesen wurde, das zum Inhalt der Verkündigung geworden. Darum Abschluss mit einer kleinen Geschichte. In Glems bei Metzing hat einmal der Pfarrer, der hingekommen ist und gehört hat, dass da auch eine Gemeinschaftsstunde ist, zu dem Martin von Glems gesagt, ja, jetzt, wie können Sie denn die Bibel auslegen? Sie haben noch gar nicht studiert. Hat er gesagt, Herr Pfarrer, wir lesen die Heilige Schrift und vergleichen damit unser Leben. Und da bleibt immer ein großes Manko und über dieses Manko reden wir. Also Manko heißt großes Defizit, großer bleibt ein. Zwischen dem, was Gott eigentlich von uns will und was Wirklichkeit ist, bleibt großer Zwiespalt, Fehler, über den Fehler reden. Verstehen Sie, das ist hofackische Tradition, lasst uns mal ehrlich sein. Und nicht große christliche Töne spucken, auch nicht keine pathetischen Töne, auch keine romantischen, sondern lasst uns nüchtern sehen, wer wir vor Gott sind und froh werden darüber, dass es den Erlöser gibt. Herr Jesus, hilf du uns, dass wir auch dich vor Augen haben, dass durch dich, durch den Blick auf dich unser Glaube fest wird und dass wir das in aller Schlichtheit glaubwürdig weitergeben. Amen. Aber jetzt haben wir nur 2 Minuten, dass Sie nachfragen können, wo ich in meinem Stub zu viel geschwätzt habe. Verehrte Damen, Sie sind dran, die anderen sind Zuschauer. Gut, also herzlichen Dank fürs Zuhören, aber das Herz geht einem immer wieder bei dieser Geschichte auf.
Wir danken Ihnen.